Ich habe eine Kindergeschichte. Die Ingrid und der Klaus, das waren Geschwister. Sie waren auf dem Heimweg von der Schule. Und da sagt Ingrid zum Klaus, hey, wir gehen da noch ein bisschen ins Einkaufszentrum. Sie haben zwar kein Geld dabei gehabt, weil in der Schule brauchen sie haben kein Geld. Aber was sie gerne gemacht haben im Einkaufszentrum, ist amix auf der Rolltreppe hochfahren, in den nächsten Stock hoch, noch weiter hoch. Und vor allem, die Ingrid hat gefunden, sie können schon so gut Rolltreppen fahren, sie müssen sich nicht immer da oben an dem Handlauf heben wie die Erwachsenen. Klammern sich so fest. Sie können frei stehen und hochfahren und oben dann wieder den Schritt machen, damit es einem nicht umleitet. Und so sind sie hochgefahren, hochgefahren, im zweiten Stock hoch. Und was sieht Ingrid? Sie sieht im zweiten Stock ihren Vater. Dabei hätten sie ja nach der Schule sofort heim. Ihren Papi hat sie gesehen, dort stehen, im Einkaufszentrum, im zweiten Stock. Und die Ingrid und der Klaus schnell die Kurve genommen, auf die andere Seite rum, entlang gelaufen und hinten mit der Rolltreppe wieder runter und sind schnell heim. Die Mami, die die Türen aufgemacht hat, gesagt, warum kommt ihr erst jetzt? Die Schule ist doch schon lange aus. Ja, Mami, hat Ingrid gesagt, weisst, wir haben halt, ja, wir sind so schnell, wie es gegangen ist, sind wir zurückgekommen von der Schule. Und der Klaus hat fest genickt, um zu bestätigen, was Ingrid gesagt hat. Sie sind am Tisch gesessen. Mutter hat die Suppe geschöpft. Da geht die Türen auf. Und der Papi kommt rein. Und die Mutter, ja, hey, du kommst auch spät heim. Was ist auch los? Ich gebe mir alle Mühe, hat die Mutter gesagt. Ich hetze mich ab, den ganzen Morgen, damit ich zeitig heimkomme, mache das Mittagessen parat. Und dann kommen die Kinder später heim. Und du kommst später heim. Da hat der Vater gesagt, ja, ich kann noch müssen zum Chef nach dem Arbeiten. Und da ist der Ingrid rausgerutscht. Ja, das ist ja nicht wahr, hat sie gesagt. Dann hat die Mutter zu der Ingrid gesagt, du bist jetzt aber auch noch eine Freche. Hä? Und dann sagt der Vater, ja, ist schon gut. Ich war noch im Einkaufszentrum im zweiten Stock und habe dort fürs Auto, für die Matten geschaut, die Billigen, die sie angekündigt haben, ob die schon da sind oder nicht. Dann fragt die Mutter die Ingrid, und woher weisst du, dass das nicht wahr ist, was der Papi gesagt hat? Ja, wir sind ein bisschen sogar Rolltreppen gefahren, hat die Ingrid jetzt zugegeben. Übrigens, hat der Papi zur Mami gesagt, ich habe im Einkaufszentrum noch die Frau Meier getroffen. Und die hat mir gesagt, sie sei sehr froh gewesen, dass du sie mitgenommen hast mit dem Auto. Und dass sie zuhause noch gekäffelt haben und es friedlich gehabt. Und jetzt war die Mutter verlegen gewesen. Und jetzt hat jedes seine Suppe gelöffelt. Die Ingrid, der Klaus, Mutter und der Vater. Und wo sie die Suppe gelöffelt hat, die Ingrid, hat sie sich überlegt, warum tut man eigentlich lügen? Okay, das war eine Kindergeschichte. Es gibt ganz viele Gründe, warum man lügt. Das war geschichtlich, genau. Muss ich noch sagen, zur Nachahmung nicht empfohlen. Aber ich habe ja abgemacht, dass die Predigten, die ich in diesem Jahr hier halten werde, so einem Generalthema gewidmet sind, der 10 Gebote. Und ich habe das letzte Mal so eine einleitende Predigt gehalten und möchte jetzt eine zweite einleitende Predigt halten, die mir sehr wichtig scheint, weil das hört man immer wieder in unseren Kreisen im Umgang mit dem Wort Gottes und natürlich dann auch speziell in Bezug auf die 10 Gebote. Ich möchte mit euch einen Text lesen, zuerst aus dem Matthäusevangelium Kapitel 12. Matthäusevangelium Kapitel 12, ich lese nach der Version Hoffnung für alle und die ist bei mir überschrieben mit Gesetzlichkeit oder Liebe. Ich nutze diesen Text als Beispieltext fürs Thema, werde ihn aber nicht jetzt konkret auslegen. Matthäus 12, Abvers 1. Eines Tages wanderten Jesus mit seinen Jüngern am Sabbat durch die Getreidefelder. Die Jünger waren hungrig und rissen einzelne Weizenähren ab, um die Körner zu essen. Als das die Pharisäer sahen, beklagten sie sich bei Jesus. Deine Jünger brechen Gottes Gebote, sie ernten am Sabbat Getreide. Jesus antwortete ihnen darauf, habt ihr nicht die Geschichte von König David und seinen Freunden gelesen? Als sie hungrig waren, gingen sie in das Gotteshaus und aßen vom Opferbrot, das doch nur die Priester essen durften. Habt ihr nicht außerdem im Gesetz gelesen, dass die Priester den Sabbat durch ihre Arbeit im Tempel entweihen? Trotzdem sind sie schuldlos. Ich will euch nur das eine sagen. Hier ist einer, der ist mehr als der Tempel. Wenn ihr verstanden hättet, was das bedeutet, Barmherzigkeit ist mir lieber als Opfer, dann würdet ihr nicht Unschuldige verurteilen. Denn der Menschensohn hat das Recht zu entscheiden, was am Sabbat erlaubt ist und was nicht. Die 10 Gebote haben eine Einleitung und die überliest man gerne. Sie ist wichtiger, als wir gemeinhin annehmen, und sagt alles aus über die Motive, weshalb Gott die 10 Gebote gegeben hat. Dort steht nämlich in 2. Mose 20, ich bin der Herr, dein Gott, der ich dich aus Ägyptenland, aus der Knechtschaft geführt habe. Weshalb sagt Gott das? Weil das Volk eine 400-jährige Sklaverei hinter sich hatte. Und er stellt sich jetzt diesem Volk dar als der befreiende und erlösende Gott. Und die Chronologie ist ganz wichtig bei dem. Wann werden die 10 Gebote gegeben? Nach der Befreiung. Nachdem sie die Erlösung aus Ägypten erlebt haben. Nicht vorher. Nicht um erlöst zu werden. Als Erlöste und Befreite bekommen sie die 10 Gebote. Es sind Worte fürs Leben. Und nicht, um sich das Leben zu verdienen. Die Einleitung hat so wie eine Trichterfunktion für die 10 Gebote. Man muss verstehen, was der Gedanke dahinter ist, damit weniger im Leben daneben geht, damit es in den richtigen Hals kommt, was mit den 10 Worten gesagt und gemeint ist. Das Befreiende. So gelingt jetzt das Leben in der Befreiung. So gelingt es. Freiheitsworte sagen deshalb auch die Juden zu den 10 Geboten. Es gibt so grundsätzlich zwei Beziehungen Gott gegenüber. Die eine ist eher so formal und die andere eher inhaltlich. Man kann das nicht so genau trennen, aber eher das Formale oder das Inhaltliche. Ich möchte das etwas zu illustrieren versuchen. Mein Bruder und ich, wir sind ja beides Predigerkinder, oder? Und wir haben uns, das war so unsere Devise, und das ist jetzt die Denkweise des Formalen, oder? Wir haben uns als Kinder immer gesagt, möglichst wenig Wissen vom Glauben, dann ist man auch möglichst wenig verantwortlich. Versteht ihr das? So Kindheitslogik, oder? Je weniger, was ich nicht weiß, macht mich nicht heiß, oder? Also überhaupt nicht begriffen, dass das, was Gott eigentlich sagt und will, fürs Leben ist, dass das etwas wäre, das das Leben gelingen lassen würde. Freiheitsworte, nein, Knechtschaftsworte, oder? Trichterfunktion, die Einleitung zu den 10 Geboten. Menschen mit diesem eher formalen Verständnis des Glaubens, die fragen immer nach den Grenzen der Gebote. Und wir haben in der Einleitung, in dieser Begebenheit von Jesus mit den Pharisäern, so etwas mitbekommen, oder? Die immer fragen, was ist noch erlaubt? Was liegt noch drin? Die Frage nach den Grenzen. Und das andere, das Inhaltliche in der Beziehung zu Gott, sich zu überlegen, was ist damit gemeint? Was will er eigentlich? Was natürlich dann bedingt, wenn man so fragt, dass man denken muss. Dass einem nicht alles vorgegeben ist. Im Formalen, das hält sich immer an den Worten, an den Vorschriften, an expliziten Wort und Gebot. Deshalb müssen wir uns, wenn wir die Bibel richtig verstehen wollen, tatsächlich diese Gedanken machen, ethische Gedanken. Und hier kurz, was Ethik heißt, es ist die Lehre vom sittlichen Wollen und Handeln in verschiedenen Lebenssituationen. Und solche ethischen Überlegungen zu machen, ist unsere Aufgabe als Christen, weil wir ja selbstverantwortlich leben sollen. Als Adventisten sind wir evangelische Christen, als die wir uns durch eine persönliche Bindung zu Jesus Christus und zu Gott verantwortlich wissen. Niemand kann auf ein kirchliches Gremium diese Verantwortung übertragen. Das ganz Spezielle, wo das auf den Punkt herausgekommen ist, ist die Aussage von Luther dort vor dem Reichstag in Worms, als er gesagt hat, hier stehe ich, ich kann nicht anders. Ob er es so gesagt hat oder ob es so tradiert, also überliefert ist, weiß ich nicht. Es ist teilweise nicht so bekannt, dass es auch in Frage gestellt ist, aber das hat sich überliefert und ist eine gute Aussage. Hier stehe ich, ich kann nicht anders. Quasi gegen Papst und Autoritäten, ich kann nicht anders. Ich bin meinem Gewissen Gott gegenüber verpflichtet. Und das ist der Grund, weshalb ich in meiner früheren Funktion, als ich für die Religionsfreiheit zuständig war, den adventistischen Soldaten keinen Dispens geben konnte wegen dem Sabbat im Militär. Wenn ein Offizier angerufen hat und gesagt hat, ja, aber Herr Bodemann, schreiben Sie doch dem Rekrut sowieso oder dem Soldaten einen Dispens. Dann habe ich gesagt, der hat nicht mit der Kirche ein Problem. Er hat mit seinem Gott ein Problem. Ich kann ihm das nicht abnehmen. Ich bin nicht eine Instanz da dazwischen. Wir sind evangelische Christen, wo jeder selbst vor Gott steht. Die Gemeinde kann höchstens darlegen, welche Überlegungen sie zum Schluss kommen lassen, dass wir ihr den Nichtkämpferstatus empfehlen. Waffenlos oder mit Waffe muss jeder selbst entscheiden. Und darum kann die Gemeinde auch nicht sagen, ob eine Frau abtreiben soll bei einer Problemschwangerschaft oder nicht. Das muss sie selbst entscheiden. Sie vor ihrem Gewissen, vor Gott. Die Gemeinde kann aber sagen, welche Überlegungen zu machen sind, ethisch, für das eine oder für das andere. Und genau das gilt auch für andere Lebensbereiche, die uns kleiner scheinen. Evangelische Christen sind selbst verantwortlich für ihr Leben, wie sie Gottes Wort verstehen. Und da bezieht man natürlich andere Überlegungen von anderen Christen mit ein, um sein Gewissen und seine Überzeugung zu gründen. Aber stehen muss man selbst. Die meisten Gebote sind negativ formuliert. Du sollst nicht oder du wirst nicht. Und die Gebote sind ganz einfach formuliert. Es ist nicht automatisch klar, was man jetzt tun soll, wenn steht, du sollst nicht. Es kommt dazu, dass Jesus im Neuen Testament mit der Bergpredigt quasi die 10 Gebote auslegt. Er vertieft sie, wenn er sagt, ich aber sage euch. Und es wird ja manchmal in theologischen Kreisen gesagt, das seien Antithesen, die Jesus da gebracht hat gegenüber den 10 Geboten, weil er sagt, ich aber sage euch. Quasi anti würde ja sagen, dagegen. Aber das, was Jesus sagt, ist nicht ein dagegen gegen die 10 Gebote, sondern was Jesus hier sagt, ist, es ist eine Intensivierung. Er bringt einen Zusammenhang zwischen innen und außen. Nicht einen Gegensatz, anti. Und er bringt vor allem noch etwas anderes hinzu, nicht nur eine Intensivierung, sondern auch die extensive Ausweitung der Gebote. Denn es geht nicht nur darum, etwas Schlechtes nicht zu tun. Damit hat man ja die Gebote nicht erfüllt, indem man etwas Schlechtes nicht tut. Das würde ja nur Passivität fördern. Viele Beziehungen, partnerschaftliche Beziehungen, gehen ja nicht deshalb kaputt, weil einer der Partner fremdgegangen ist. Viele Beziehungen gehen kaputt, weil sich die zwei auseinandergelebt haben und zu wenig unternommen haben, um wieder zusammenzukommen, um die Beziehung aufrechtzuerhalten. Du sollst nicht ehebrechen, ist keine Garantie, dass die Ehe nicht bricht. Ellen White hat einmal gesagt, alles Tun des Christen sollte so klar sein wie die Sonne. Sie hat ja teilweise so schöne Aussagen. He? So ultimativ gut so, und die kannst du aufs Brot schmieren und da sind sie schön, oder? Aber in der Praxis dann, aber hört, hört. Es ist aber auch wirklich nicht so leicht, immer die unverfälschte Wahrheit zu sagen. Wir können die Wahrheit nicht reden, wenn wir sie nicht kennen. Wie oft hindern uns vorgefasste Meinungen, einseitiger Standpunkt, mangelhafte Kenntnis und irriges Urteil am richtigen Verstehen der Angelegenheiten, mit denen wir zu tun haben. Das heißt doch nichts anderes als, das Leben ist sehr vielfältig, oder? Sehr vielfältig. Das kannst du einfach nicht so regeln. Es braucht etwas, das über die Regel hinausgeht. Eine inhaltliche Beziehung. Jetzt könnten wir die 10 Gebote durchgehen, so im Schnelldurchgang. Den Sabbat, der Umgang mit der Zeit, ist ja hier angesprochen mit dem Sabbat. Und zwar nicht nur die Zeit am Sabbat, sondern eben auch unter der Woche. Oder ob man sich hetzen lässt, dass man am Sabbat dann quasi auf den Felgen ist, um sich zu erholen. Der Umgang mit den Eltern im 5. Gebot. Was heißt da ein respektvoller oder barmherziger Umgang mit den Eltern? Meine Lieben, das ist für Adventisten in Asien anders als für Adventisten im Westen. Die kommen nicht einmal auf die Idee, ihre Eltern in ein Altersheim zu geben. Die haben das gleiche Gebot. Das sechste Gebot, nicht töten. Was heißt es, das Leben zu fördern, wenn wir jetzt quasi die extensive Auslegung anschauen? Also das nicht, sondern was würde dem Sinn des Gebotes entsprechen, die extensive Auslegung? Was fördert das Leben? Das siebte Gebot habe ich schon angesprochen. Das achte Gebot, ein befreiender Umgang mit Gütern und Geld. Wie viel sollen wir dem Staat schenken bei der Steuererklärung? Wie komme ich zu einem befreiten Umgang mit meinem Geld und Besitz, auch wenn manchmal der Monat länger ist als das Portemonnaie voll? Das neunte Gebot und zehnte Gebot mit dem Neid, dem neidvollen Blick auf den anderen. Immer wenn man vor einer schwierigen Situation steht und sich überlegt, wie kann ich die 10 Gebote verwirklichen, das heißt jetzt natürlich immer ein konkretes Gebot. Und übrigens, es ist nicht, in vielen Situationen ist da nicht nur ein Gebot jeweils betroffen, sondern manchmal 2 oder 3 Gebote in einer Problematik. Dann hätte man, wenn man vor so einer Situation steht, hätte man gern einen heißen Draht direkt in den Himmel, oder? So wie ein Orakel, das man konsultieren könnte. Und dann wüsste man, was zu tun ist, und es wäre klar. Wer hat das nicht schon mal gehabt? Dann wäre alles klar. Dann müsste ich nicht entscheiden. Nun ist es leider nicht so, dass Gott sich so vernehmen lässt. Also mir ist es, glaube ich, noch nie in meinem Leben passiert, dass ich da quasi eine Stimme gehört habe und der liebe Gott gesagt hat, so Heavy, jetzt, ich sag dir mal, wie es richtig ist. Leider nicht. Da stehe ich nun als Tor und bin so klug als wie zuvor. Und dann hätte man gerne Gemeinderichtlinien oder einen Prediger oder ein Zitat von Ellen White, das einem die Entscheidung abnimmt. Ich habe eine sehr gute Begebenheit gelesen von diesem Pfarrer, dem Pfarrer Wilhelm Busch, ich weiß nicht, ob ihr den noch kennt. Aus den 40er Jahren des letzten Jahrhunderts hat er, und bis in die 60er Jahre hinein hat er in Deutschland gewirkt, war sehr ein kreativer, menschenzugewandter Pfarrer von der evangelisch-lutherischen Kirche, hat ein sehr gutes Buch geschrieben, Jesus, unser Schicksal, das ich heute noch den Leuten empfehle, weil es sehr anschaulich ist, sehr dem Leben zugewandt. Und der hat im Ruhrpott gearbeitet, dort unter den Arbeitern, und hatte einen Kontakt mit einem katholischen Kollegen, mit einem katholischen Priester. Die haben sich miteinander unterhalten, darüber katholisch und evangelisch. Und da sagte der katholische Kollege zu seinem evangelischen Pfarrkollegen, wissen Sie, wenn man evangelisch sein muss, dann ist das unbarmherzig. Katholisch sein, das ist barmherzig. Wilhelm Busch, der evangelische Pfarrer, hat ihn nicht verstanden und hat gesagt, ob er ihm das ausdeutschen könne. Und er sagte ihm dann, evangelisch sein heißt, man muss vor Gott persönlich gerade stehen, Verantwortung übernehmen. Aber 98% der Menschen können das gar nicht. Die haben gar keine Überzeugung. Die können das nicht durchhalten. Da schaltet sich die katholische Kirche wissend und barmherzig ein und sagt, du Mensch, gehorche der Kirche, den Rest liefern wir. Die Das wäre es doch, oder? Dann könnte man das Schwierige so an die Kirche delegieren und alles wäre in Ordnung. Mit dieser barmherzigen Lieferung der Kirche verfehlen wir aber gerade das Zentrale und Wesentliche am Christsein in der Nachfolge, nämlich die persönliche Bindung zu Jesus Christus. Dieses Ringen in solchen Situationen, sich überlegen, was dient jetzt dem Leben, was entspricht am ehesten dem Gebot. Wir können nicht delegieren. Nicht auf Zitate, nicht auf Bibeltexte. Unsere Unsicherheit bezüglich der Gebotsverwirklichung rührt unter anderem auch von daher, dass die Gebote relativ einfach formuliert sind und selten etwas darüber aussagen, was es konkret heißt, zum Beispiel den Sabbat zu heiligen oder eben Vater und Mutter zu ehren. Ich habe das schon angetönt. Das Zitieren eines Bibelverses genügt eben nicht, damit ich weiß, wie in einer gegebenen Situation umzugehen ist. Und jetzt komme ich auf die Textlesung zurück, das mit den Schaubroten. Der Priester allein sollte am Sabbat im Heiligtum von den Schaubroten essen. Kein anderer. Und da geht jetzt David hinein mit seinen Leuten und die essen die Schaubrote. Die Bibel ist eben keine Formalautorität. Ja, und das Interessante ist natürlich, dass Jesus, als er das jetzt zitiert, das Verhalten von David und seinen Leuten gutheißt, obwohl das ja eigentlich nicht richtig wäre. Ich weiß noch gut, wie früher in unseren Kirchen die Bibel als Formalautorität genutzt worden ist. Da wurde dann jeweils Paulus zitiert, wonach Frauen nur lange Haare haben und diese sich nicht schneiden lassen durften. Ich weiß es noch gut. Habe selbst erlebt, nicht weil ich eine Frau wäre, aber meine Schwester, die hatte lange Haare und die musste lange Haare haben, weil es so in der Bibel steht. Und ich weiß noch gut, als meine Schwester dann so etwa mit 12 gefunden habe, jetzt habe sie genug so auf den langen Haaren und ewig diese Zöpfe und so. Und sie hat sich dann mit der Mutter zusammengetan und die haben die Haare abgeschnitten. Und ich weiß auch noch das konsternierte Gesicht meines Vaters, als er das erste Mal gesehen hat. Weil, was wollte er jetzt machen, oder? Schon spät, ja. Die Bibel als Formalautorität verwenden. In der Bibel steht quasi, dass Frauen keine Männerkleidung tragen sollen und Männer keine Frauenkleider. Die Leute, die das zitieren, um zu sagen, dass die Frauen Röcke tragen müssen, sind sich nicht bewusst, dass zu biblischen Zeiten, als dieser Text geschrieben worden ist, Männer und Frauen Röcke getragen haben, also Umhänge. Der einzige Unterschied sei gewesen, dass der Stoff bei Frauenkleidern feiner gewesen sei als der von Männern. Manchmal ist ein bisschen Information gut, auch, oder? Um ethische Überlegungen richtig treffen zu können. Wer die Gesetzestexte und Gebräuche in der Bibel formal versteht, hat auch das Problem, dass sie in der Bibel oft nicht explizit aufgehoben werden, diese Gesetzestexte. Wo steht in der Bibel, dass man keine Sklaven mehr halten darf? Es steht aber in der Bibel, wie man Sklaven halten soll. Und diese Gesetze sind damals revolutionär gewesen, im damaligen Setting. Wo steht in der Bibel, dass man nicht mehrere Frauen haben darf, dass die Polygamie aufgehoben worden ist? Wo steht, dass Blutrache nicht mehr möglich ist? Wo steht, dass die Liberatsehe, also die Schwagerehe, heute noch gültig ist? Also laut Bibel wäre die heute noch gültig. Es ist nirgends geschrieben, dass sie aufgehoben ist. Wenn wir die Bibel als Formalautorität verstehen, als wörtliches Regelwerk und verwenden, dann gehen wir oft an der Absicht vorbei. Es ist uns ohne eine explizite Formulierung, wir sollten jetzt nicht mehr Sklaven halten, klar, dass das der Würde des Menschen nicht entspricht. Und das ist ja übrigens auch ein Grund, weshalb Ellen White und die adventistischen Pioniere damals, in ihrer Zeit, an vorderster Front für die Aufhebung der Sklaverei gekämpft haben in den USA. Und interessanterweise, ihre Gegner in den USA, mit der Bibel in der Hand haben sie argumentiert, dass man Sklaverei haben kann. Die Bibel sagt es. Und Ellen White und die adventistischen Pioniere haben gesagt, nein, nein, oder? Das ist vorbei. Formalautorität oder inhaltliche Autorität. Und ich möchte das an einem Beispiel illustrieren, wenn jemandem was zu wenig klar ist, formal und inhaltlich. Wenn man sich wirklich auf den Buchstaben bezieht. Ich bin mit einem Kollegen unterwegs gewesen und wir haben eben über diese Problematik geredet und hatte gesagt, weißt du, ich komme aus Brasilien und habe Folgendes erlebt. Auf einer Autobahnraststätte haben wir parkiert gehabt, mit dem Auto so schräg rein. Und links stand ein Lastwagen, sodass der mit dem Auto rausfahren musste, einfach nicht gesehen hat, ob da etwas kommt oder nicht. Und der im Auto ruft durchs offene Fenster einem Mitfahrer zu, der hinten steht, kommt ein Auto und der sagt, nein, es kommt kein Auto. Und der fährt raus, tack, es kam ein Lastwagen. Formalautorität, oder? Wenn man sich auf das Wort bezieht und nicht merkt, was die eigentliche Frage wäre oder die eigentliche Absicht. Die Bibel wörtlich und damit das Formalautorität nehmen, würde beim Kleidungsbeispiel, das ich angesprochen habe, heißen, dass Männer und Frauen als Kleidung, Hemd und Umhang zu tragen haben. Die Bibel ernst nehmen würde heißen, dass man sich in seiner Kultur schicklich und geschlechtsspezifisch kleiden soll. Jesus hat in diesem Schriftlesungsabschnitt zu den Pharisäern gesagt, wenn ihr verstanden hättet, was es bedeutet, Barmherzigkeit ist mir lieber als Opfer, dann würdet ihr nicht Unschuldige verurteilen. Barmherzigkeit, würde Jesus sagen, ist mir lieber als euer Ernst. Ich möchte das noch an einem Erlebnis illustrieren, das ich hatte, als ich mit Adra mal unterwegs war. Wir hatten eine Konferenz in Südostasien, weil wir ja damals in Nordkorea tätig waren. Und wir waren dort in Thailand und es war einfach nur heiß. Es war nur heiß, es war wahnsinnig warm und es war Sabbat. Wir haben am Morgen so eine Art Gottesdienst gemacht unter Kollegen und es hatte dort auch einen Pool und ich habe mir nicht mal Gedanken gemacht. Für mich war klar, den Sabbatnachmittag verbringe ich im Pool. Der war nur für uns. Als ich einem deutschen Kollegen gesagt habe, ich gehe jetzt meine Badehose fassen und was ich vorhabe, da hat er zu mir gesagt, Moment, es gibt da Kollegen unter uns aus weiter westlichen Ländern, die haben Probleme mit Baden am Sabbat. Ist vielleicht nicht so eine gute Idee. Da habe ich gedacht, ja, das werde ich wahrscheinlich schlecht überleben, so viel Hitze. Und habe dann gefunden, so, ich thematisiere das einfach. Mindestens darüber reden kann man, oder? Also, und habe dann erfreulicherweise festgestellt, dass diese Kollegen gefunden haben, es sei doch jetzt schon gut, dass einer das zum Thema gemacht habe, weil alle gedacht haben, die anderen, die könnten das als ein nicht sabbatliches Verhalten einstufen. Und wären dann alle quasi K.O. auf den Liegestühlen gehangen und hätten gedacht, wie schön wäre es jetzt doch im Pool zu stehen, oder? Ja. Barmherzigkeit ist mir lieber als der Ernst. Wenn wir die 10 Gebote verwirklichen wollen, und darum ist mir diese Einleitungspredigt wichtig, dann geht es um den Inhalt, den Sinn und den Zweck dessen, was mit dem Gebot angesprochen werden will. Gott gibt 10 Themen vor, Bereiche vom Leben, die dazu helfen sollen, das Leben gelingen zu lassen. Das ist seine Absicht. Trichterfunktion, damit es in den richtigen Hals kommt. Und dann sollen wir überlegen, was im Sinne und Geist des Gebotes ist und was es nicht ist. Das gibt es auch. So schenke uns Gott, jedem von uns, in seinem Leben, in seinen Situationen, immer wieder diese Beziehung zu ihm, wo es uns klar wird, was wir machen sollen oder was wir unterlassen sollen. Amen.